Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Edles Parkett, der Salon, so heißt unsere Sendung heute. Und nachdem wir eben schon von den Anfängen des Salonwesens im 17. Jahrhundert in Paris gehört haben, springen wir nun in die Hochzeit der Salonkultur in Deutschland. Die war um 1800 herum in Berlin und sie schaffte neue geistige und gesellschaftliche Freiräume, vor allem für zwei damals marginalisierte Gruppen, Frauen und Juden. Das zumindest ist das Ergebnis der Forschung von Hannalotte Lund. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU in Berlin und am Interdisziplinären Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und ich freue mich, Sie heute in unserem Matinee-Salon begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Frau Lund.
Ja, guten Morgen, zurück aus Berlin.
Ja, Frau Lund, zwischen dem Pariser Salon der Madame Rambouillet und den Salons, über die wir jetzt reden wollen, liegen gut 100 Jahre. Wie kam es dazu, dass Berlin um Beginn des 19. Jahrhunderts zum Zentrum der deutschen Salonkultur geworden ist?
Oder darf ich Ihnen gleich ganz wunderbar im Stile der Salons widersprechen?
Ja, gerne.
Ein Zentrum der Salonkultur waren wir noch nicht, das wurden wir retrospektiv, weil ja sowieso der Salon ein Forschungsbegriff ist. Also das, was hier in Berlin passiert ist und was sehr spannend war, hat sich nie so bezeichnet. Hätten Sie um 1800 in Berlin nach Salons gefragt, hätten die Ihnen sehr berlinerisch unfreundlich geantwortet. Also was bekannt war in speziellen Kreisen, das hieß dann zum Beispiel ein Nachttee oder man lud ein zu einem Picknick oder zu einem Tee bei uns zu Hause an den Teetisch. Ganz viele verschiedene Begriffe, weil es anders als in Paris offen gehalten wurde. Es war sehr viel experimenteller. Man hat im Wortessinne die Türen aufgemacht und das war schon das Interessante an sich, denn es waren ja die jüdischen Häuser bzw. die jüdischen Frauen, die ihre Türen geöffnet haben. Also ein ganz anderes Szenario als im aristokratischen Paris. Und diesen Begriff Salon hat später die Forschung quasi da drauf getan, weil es in beiden Fällen Frauen waren, die ihre Türen geöffnet haben. Und das natürlich vor dem historischen Hintergrund und der Situation der Frauen spannend war. Aber die Salons, also die Räume als solche, sahen sehr unterschiedlich aus und waren auch von sehr unterschiedlichen Menschen besucht.
Ja, okay, gut. Also keine, wir sagen nicht Salons in der Zeit noch zumindest halt, sondern Teegesellschaften oder was auch immer. Es waren auf jeden Fall Treffen, in denen über das ein oder andere diskutiert wurde und Orte, wo Frauen, sagen wir mal, die Gastgeberinnen häufig waren. Warum waren das so oft Frauen?
Ja, das darf ich gerne nochmal andersrum drehen. Also es gab natürlich auch Männer, die eingeladen haben, aber ja, das war zu der damaligen Zeit nicht so etwas Besonderes. Frauen sind zu diesem Zeitpunkt, bis weit ja noch ins 19., wenn nicht 20. Jahrhundert, von vielen Bereichen der Öffentlichkeit aufgeschlossen. Mhm. Also haben keinen Zugang zu höheren Bildungen, keinen eigentlichen Beruf außerhalb des Hauses. Mhm. Und in der Geschlechterideologie der Zeit war das Häusliche ihr Bereich. Und wenn man jetzt aber einen klugen Kopf hatte und interessiert war, was kann man machen? Man macht die Türen auf und lädt sozusagen die Öffentlichkeit zu sich ein, die literarische, die politische, was eben interessant ist. Mhm. Und bringt, und das ist das Kennzeichen dessen, was wir heute Salon nennen, eine sehr gemischte Gesellschaft zusammen. Da treffen sich dann eben Juden, Aristokraten, bürgerliche Menschen beider Geschlechter, aller Herkünfte, verschiedener Berufe zum Gespräch, zum Austausch. Und in Berlin waren es die jüdischen Töchter, sehr gebildeten Töchter aus den jüdischen Häusern der Zeit.
Was hat die jüdische Tradition da für eine Bedeutung?
Mehr die jüdische Geschichte, die jüdische Tradition auch, weil ja Bildung da eine große Rolle spielt, auch für beide Geschlechter. Also waren es wirklich hoch- und vielseitig gebildete Frauen, die die Türen geöffnet haben. Aber es hat auch mehr mit der Berliner preußischen jüdischen Geschichte zu tun, die ja unter ganz diskriminierenden Bedingungen lebten. Und Berlin war eine der ganz wenigen Städte in Deutschland zu der Zeit ohne Ghetto, ohne Judenviertel. Das heißt, in Berlin zwar unter härtesten Bedingungen, aber konnte man mitten in der Stadt leben. Und das heißt, sie waren Nachbarn. Also um mal einen Namen zu nennen, Rahel Levin war auf derselben Straße groß geworden wie die Brüder Humboldt. Man konnte im Wortessinne ineinander laufen, sich kennenlernen. So sind dann diese Kontakte in Berlin zu dieser Zeit sehr viel schneller zustande gekommen.
Ja, Sie haben gerade schon genannt, Rahel Levin, Rahel Farnhagen später, Henriette Herz und Dorothea Schlegel. Das waren so herausragende Persönlichkeiten, Frauen, die in ihre Häuser eingeladen haben. Was ist denn in diesen Häusern, bei diesen Gesellschaften passiert? Wie kann man sich das vorstellen?
Man kann sich das vorstellen, wirklich, wie Henriette Herz das in ihren Memoiren auch beschreibt, offenes Haus. Man macht also die Türen auf, empfängt, man fängt an mit der Vorlesung, die einer hält. Berlin hat noch keine Universität oder einen Vortrag. Einer reicht ein Buch herum, einer sitzt am Piano und spielt. Dann aber verlässt ein Teil der Gesellschaft es wieder und geht hinaus zum Picknick. Das Wesentliche ist die Unterhaltung. Man unterhält sich viel über Literatur und Kunst und das, was einen gemeinsam verbindet. Und was verbindet einen, wenn man aus zwei verschiedenen Welten kommt? Die Aufklärung beispielsweise, das allgemein Menschliche. Man lernt sich kennen. Der Austausch ist das Wichtige. Das ist das, was passiert. Und das findet aber gewissermaßen auf allen Etagen und im Treppenhaus statt.
Ja, gleichzeitig war dieser Austausch ja eben auch über die Grenzen der einzelnen Wissenschaften hinweg. Interdisziplinär, würde man heute sagen. Liegt da auch ein neues humanistisches Bildungsideal zugrunde? Ich meine, die Humboldt-Brüder waren da auch unter anderem in diesen Salons unterwegs.
Ja, absolut. Das humanistische Ideal der Selbstbildung und der Bildung im Austausch. Also, dass man wirklich dem anderen auf Augenhöhe begegnet, dass einem jeder Mensch etwas zu sagen hat und dass das persönliche Ziel sein soll, sich selber fortzubilden. Und das heißt nicht nur im Erwerb von Wissen, sondern auch tatsächlich in der Bildung des Charakters. Das ist durchaus das gemeinsame, verbindende Ideal, dass sie sich auch gegenseitig immer wieder versichern. Mhm. Die nennen sich dann scherzhaft, wir sind doch Menschen oder wir sind doch die, die Goethe verstehen. Also man findet immer so gemeinsame Verbindungen über diese Grenzen hinweg, Interessen, die man teilt. Mhm. Und Bildung ist zentral.
Jetzt war das aber doch ein sehr spezieller Zirkel auch, also die Intellektuellen. Wie offen waren diese Salons denn tatsächlich? Also wie kam man da rein? Brauchte man eine Einladung oder konnte man da einfach hingehen?
Das ist also zu der Zeit, als es anfängt, überhaupt nicht elitär. Da haben die tatsächlich sogar nicht mal einen besonders guten Ruf. Weil es ja, und Sie müssen sich jetzt zurückdenken in die Zeit, quasi Friedrichs des Großen und etwas später, in jüdischen Häusern stattfindet. Die stehen außerhalb der Gesellschaftsordnung. Hannah Arendt hat das mal exterritorial genannt. Mhm. Mitten in der Stadt, aber irgendwie anders. Und deswegen kann da so viel passieren. Da sind keine festen Regeln. So ist es also nicht elitär, sondern ein ganz junges Experiment. Mhm. Und bloß in der Retrospektive, weil die sich eben noch kannten, als sie später berühmt wurden, dann wird es etwas biedermeierlich, etwas etablierter, etwas elitärer. Aber man kannte sich eben schon mit 20. Es fängt ganz jung an. Und es sind eher die, die neugierig sind, die dahin gehen. Also in so einen jüdischen Salon wäre auch nicht jede bürgerliche Frau gegangen.
Ja, ich wollte gerade sagen, was haben denn die konservativen Kräfte dazu gesagt? Klingt ja alles sehr modern. Das war denen wahrscheinlich suspekt, oder?
Ja, es war eben ein zahlenmäßig doch beschränktes Phänomen, was ja auch erst so später sich weiterflüsterte. Es hat dann in Wien groß an Boden gewonnen, weil mehrere Berliner Töchter dann nach Wien gegangen sind. Da ist es größer geworden und hat ja auch länger gehalten. Also die Wiener Salons hat es ja dann bis ins 20. Jahrhundert gegeben.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass Standes- und Geschlechterrollen wurden nivelliert. Kann man auch sagen, dass das wirklich so eine Keimzelle emanzipatorischer Bewegung dann war? Weil das eben Orte waren, die von Frauen geleitet wurden und wo auch Frauen zu Gast sein konnten und ganz gleichberechtigt mitdiskutieren?
Absolut. Also es hat tatsächlich zur Emanzipation der Frauen durchaus beigetragen, wenn es einfach ein erweiterter kultureller Raum. Man wird gehört, man darf mitlesen, man bekommt diese Bücher, die ja damals noch sehr teuer waren, man bekommt die Information oder mal ein Manuskript. Man wird geschätzt als nicht nur Gastgeberin, sondern Zuhörerin. Die schreiben zusammen Bücher, sie schreiben zusammen andere Publikationen. Also man ist sozusagen Agentin in diesem Falle der Kultur der Zeit. Dafür sorgt der Salon unbedingt. Und später noch über die Briefe. Die sind ja zum Beispiel bei Rahle Wien-Farnhagen gedruckt worden. Und haben in Generationen Frauen inspiriert, sowas Ähnliches zu tun, einen Salon zu haben, die Stimme zu erheben. Sie wurde auch zur Symbolfigur in der Frauenbewegung nachher. Einfach seine Stimme, seinen Platz zu finden. Dafür war das ein großer Effekt.
Ja. Haben sich die Salons denn insofern auch politisch verstanden? Also vielleicht sogar mit dem Ziel, Gesellschaft zu verändern?
Ich glaube, das muss man dann nochmal zeithistorisch sehen. Spätere Jahr. Also es gibt dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts andere Salons, die durchaus politisch wirken wollen. In den Anfängen ist das schwierig, weil das sind noch Frauen ohne Bürgerrechte. Die können also nicht viel Forderungen stellen. Also das ist tatsächlich eher die Kontaktaufnahme, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Das ist das Revolutionäre.
Jetzt haben Sie es ja eben selber gesagt, das war trotzdem ein relativ überschaubares Phänomen. Nischenphänomen könnte man auch sagen, für wenige ausgewählte Intellektuelle. Trotzdem, das waren so eine Art geistige Multiplikatoren oder so. War das deshalb, ist die Reichweite und die Wirkung bis heute so groß, kann man das so sagen?
Ja, das glaube ich, das kann man so sagen. Und Multiplikatoren in dem Sinne, es spricht sich weiter, es schreibt sich weiter, ne, den Möglichkeiten der Zeit. Es wurde darüber geredet, die Idee dieser Treffen ist sozusagen weitergegeben worden, und auch in einer enormen Reichweite. Also Menschen haben damals viel mehr Briefe geschrieben, als wir heute das ging. Also wirklich war dann irgendwann deutschlandweit bekannt und ist ja auch in anderen Orten dann auch getan worden und versucht worden. Also die Idee, dass man sich so zusammentreffen kann, dass es diese neue Miteinander gibt, die Idee ist revolutionär gewesen.
Ja. Jetzt haben Sie eben gesagt, das Wiener Salonwesen hat es so lange auch gegeben. Wie lange hat sich denn dieses Salonwesen überhaupt halten können?
Da sind natürlich, je nachdem, wer wen findet und was, das ist ja ein sehr mündliches Phänomen. Also wo wollen Sie die Grenzen ziehen zu einer Abendveranstaltung sozusagen?
Genau.
Das ist nicht ganz leicht und liegt im Auge der Betrachterinnen. Also es geht davon aus, dass es mit Up and Downs bestimmt bis zum Ersten Weltkrieg sowas gegeben hat und in Wien halt sogar bis zum Zweiten. Und es gibt ja heute schon wieder solche Phänomene. Also es gibt ja Leute, die von der Idee begeistert, auch in unserer heutigen Zeit, Salons öffnen, die ganz unterschiedliche Formate haben. Das gibt es wieder.
werden später in der Sendung auch noch vom Salonfestival hören, was ja auch im Prinzip so eine Art ist, dieses Salonwesen bis heute weiterzutreiben. Nehmen Sie selbst aktiv auch im weitesten Sinne am Salonwesen teil?
Ja, danke für die Frage. Ja, ich habe interessanterweise immer, wenn sich jemand für die Geschichte des Salons interessiert, komme ich gerne und erzähle und lerne dadurch neu kennen. Ich glaube, auch heute ist es so, dass sich das gar nicht immer Salon nennt, aber ich finde mich in ganz unterschiedlichen Gruppen wieder und das sehr gerne. Also dieser Austausch und die Lust aufs Neue und vor allem auf das, was Rahel Varnhagen so schön gesagt hat, was ist interessanter als ein neuer Mensch?
So ist es. Zählt. Ja, schön, dass Sie ein neuer Mensch in unserer Sendung waren und dass Sie über das Salonwesen oder die Salontreffen in Berlin um 1800 rum erzählt haben. Frau Lund, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
Herzlichen Dank.
Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Edles Parkett, der Salon heißt unsere Sendung heute.